Ihr Größeren, ihr habt doch jetzt Ferien. Ihr habt Ferien, oder? Warum? Ja. Weil? Was ist nächste Woche? Ja, Weihnachten. Freut euch da schon? Ja, warum? Das denke ich auch, das war eine ehrliche Antwort. Ich habe gestern Abend meine Frau gefragt, Matzi, kannst du dich erinnern an dein schönstes Weihnachtsfest? Hat sie gesagt, ja. Aha, und was war da besonders schön? Ich habe da Skier geschenkt gekriegt. Und da habe ich mich so drüber gefreut, über die Skier, dass ich nachts damit sogar geschlafen habe. Aber die Stöcke, die dürfte ich nicht mit ins Bett nehmen. Ich möchte auch heute eine Geschichte erzählen, wo ein anderes Mädchen ein schönstes Weihnachtsfest in Erinnerung behalten hat. Es war zu der Zeit, als es im Dezember noch sehr kalt war und das Land, das wurde von einer dicken Schneeschicht bedeckt. Aber ich glaube, ich warte noch einen Moment, da macht sich jemand noch gemütlich. Also die Bahnminuten gehören jetzt euch. Sehr schön. Das Land damals wurde von einer dicken Schneeschicht bedeckt und es hat immer noch geschneit. Und hier erzählt, ich habe die Geschichte gelesen in diesem Buch hier, manche kennen das, und erzählt die Geschichte von einem Mädchen, die diesen Winter erlebt hat und das war der letzte Winter, bevor sie dann in die Schule gekommen ist. Und das Mädchen, das hat sich auch etwas gewünscht zu Weihnachten, oder schon vorher eigentlich. Sie wollte einen Schlitten haben. Und da hat sie lange ihre Eltern drum gebettelt, aber es ist nie was draus geworden. Und dann hat sie an der Kehrichtschaufel genommen, ist den Hang hinter dem Haus hoch und ist dann auf dieser Schaufel den Berg runtergerutscht. Und das Dumme, sie hat sich dabei so verletzt, dass ihre Eltern ihr diesen Wunsch erfüllt haben. Das heißt, eines Tages kommt sie in ihr Zimmer und da sieht sie einen wunderschönen, nagelneuen Schlitten vor dem Bett stehen. Ja. Allerdings, in dieser Familie ging es immer ziemlich traurig zu. Es war sehr ernst, weil die Mama, die hatte so schmerzhafte Fingergelenke. Das nennt sich Gicht, vielleicht schon mal gehört. Und dadurch konnte sie nicht wirklich so richtig arbeiten im Haushalt. Das Mädchen hatte noch ein kleines Schwesterchen. Und dieses Schwesterchen ist immer so im Winter hinter dem Ofen gegangen, hat sich dort aufgewärmt. Aber sie selbst war, als sie den Schlitten hatte, immer draußen gewesen. Im Schnee hat sich da vergnügt. Der Papa, der hat gearbeitet. Und musste jetzt auch, weil die Mama nicht so arbeiten konnte, viel auf sich um den Haushalt kümmern. Und da war er manchmal nicht so gut gelaunt. Zumal er musste auch noch eine Haushaltshilfe bezahlen. Das war alles viel Geld. Und in dem Winter, da war es mit der Mama besonders schlimm. Sie hatte nicht nur Gichtschmerzen, sie hatte auch starkes Fieber und lag dann oft im Bett eingedeckt unter ihrer Decke. Und das war für die Mama nicht schön, weil es war nicht lange vor Weihnachten und sie hätte so gern für die Kinder etwas vorbereitet. Und das Mädchen war wieder draußen, ist mit dem Schlitten gefahren und dann kommt sie nach Hause und dann hatte die Mama gerade Besuch von einer Freundin. Und diese Freundin, das hat das Mädchen vom Nebenzimmer gehört, hat die Mama ihre Situation geklagt. Sie weiß nicht, wie lange sie überhaupt noch da ist, aber sie kann ja nicht gehen, sie muss ja für ihre Kinderchen sorgen und so. Na, die Freundin versucht sie zu trösten. Aber das Mädchen, das hat so richtig sich gedacht, naja, ich kenne zwar die Mama krank, aber was ist, wenn sie mal nicht mehr da ist? Das konnte sich nicht vorstellen. Dann hört sie aus dem Zimmer ihre Namen rufen. Gehst du mal und holst Wasser aus dem Brunnen und dann holst du noch Holz und füllst den Kasten auf und es hat geschneit, willst du auch bitte die Treppe vor dem Haus kehren? Das war die Situation zu Hause. Und dann kam der Arzt, der kam regelmäßig, hat nach der Mama geschaut und dann hat er das Mädchen genommen, ist aus dem Zimmer hinaus und hat ihr erklärt, es steht nicht gut um die Mama, man muss jetzt sehr tapfer sein. Und dann hat sich das Mädchen getraut, den Doktor zu fragen, ob denn die Mama wieder richtig gesund wird. Hier ist das Bild. Und dann sagt der Doktor, ja, die Mama ist wirklich krank, aber die Chancen, dass sie gesund wird, die bestehen wirklich. Also hab schon Hoffnung. Ja. Das war jetzt eine Woche vor Weihnachten. Und das Mädchen, das musste zum Beispiel auch vom Nachbarn immer Milch holen. Aber das Milch holen hat sie eigentlich ganz gerne gemacht. Weil auf dem Nachhauseweg vom Nachbarn, da ging es bergab und dann konnte sie mit ihrem Schlitten bis vor die Haustür fahren, auch weil der See zugefroren war. Das hatte Spaß gemacht. Dann hat sie die Schuhe abgeklopft und ist in das Haus und dann war sie ganz überrascht, weil die Mama war aus dem Bett gestiegen und hat sie gerade noch gesehen, wie die Mama etwas in ihrem Arbeitskörbchen verschwinden lässt. Das hat sie gar nicht so ganz registriert, die hat sich nur gefreut, Mama, dir geht's ja wieder gut, das ist ja schön. Und ja, vielleicht darf ich noch viele Jahre bei euch bleiben. Und das kleine Mädchen hat sich gleich gefreut, ach, dann bekommen wir ja Geschenke zu Weihnachten. Der Papa ist ganz ernst geworden. Ja, diese Hoffnung sollt ihr mal gar nicht haben, das könnt ihr euch also auf den Kopf schlagen, also Geschenke gibt es bestimmt nicht. Und das kleine Mädchen hat dann ein bisschen geweint. Aber sie, die war so froh, dass es Mama wieder besser geht, alles andere war ja unwichtig. Dann ist das Mädchen in den Wald, das war dann am Nachmittag von Heiligabend und hat Tannenwedel geholt. Und zu Hause hat sie dann mit ihrer kleinen Schwester das Zimmer, soweit sie das konnten, dekoriert. Und dann am Abend ist die Mama aus dem Bett gegangen und haben sie gemeinsam so ein einfaches Abendessen am Heiligen Abend gehabt. Und plötzlich steht die Mama auf, geht ins Nebenzimmer und dann kommt sie mit zwei Geschenken wieder zurück. Welch eine Überraschung, haben die Kinder gesagt. Wir haben noch mit gar nichts gerechnet, Mama. Ja, na backt mal aus. Und dann hat das Mädchen ihr Geschenk aufgemacht. Und dann hat sie, das zeige ich euch mal, so eine alte Bube, ihre Bube, gesehen. Die Nase war schon abgebrochen. Aber es hatte ein ganz neues Kleidchen an. Das heißt, sobald es der Mama wieder besser ging, hat sie aus Stoffresten ein Kleidchen genäht. Und das Mädchen, das konnte sich vor lauter Freude kaum beherrschen. Das hat die nie mehr vergessen. Und das war vielleicht ein einfaches Geschenk, aber die war so gerührt davon. Und die hat ein so schönes Weihnachten nie mehr erlebt. Und das kleine Geschwisterchen, es ist mit einem Stoffball durch die Wohnung gewetzt, weil die Mama hat auch so farblichen Garn, also hat einen Ball gehäkelt. Das Ende von der Geschichte ist so, mittlerweile war das Mädchen eine alte Frau geworden, aber diese Puppe hat sie immer behalten, als Erinnerung an ihr schönstes Weihnachtsfest. Die Geschichte handelt von einer armen Familie. Und wir wissen doch von einer anderen Familie, um die es eigentlich an Weihnachten geht. Ihr wisst, Maria und Josef und das Jesuskind in der Krippe. Wir waren damals so arm, dass wir in einem Stall bleiben mussten. Aber Gott hat für Freude gesorgt durch Geschenke. Ihr wisst, die Weisen aus dem Morgenland haben auch was geschenkt. Wenn ihr jetzt Weihnachten Geschenke bekommt oder vielleicht auch jemandem was verschenkt, dann lasst uns an diese beiden Geschichten denken. Das war eure Geschichte.
Grüße ausrichten. Grüße vom Uli Nees. Der Uli Nees war vor ein paar Wochen bei euch gewesen und hat gepredigt. Ich weiß nicht, wie lange es ist. 4 Wochen, 3 Wochen, 6 Wochen. Aber soll ich Grüße ausrichten? Ich kann euch was versprechen. Ich kann euch versprechen, dass die Predigt um 11:30 nicht fertig ist. Das ist ziemlich sicher. Ich hatte sowas mal erlebt in Würzburg. Und dann ist um 11:30 ist unten im Zuschauerraum ist dann eine Glocke erklungen, so ein Schrillsignal nach dem Motto, jetzt ist 11:30, ich sehe zu, dass du fertig wirst. Also, da seitdem bin ich abgehärtet gegen solche Dinge. Ja, wer bin ich? Ich bin eine halbe Gemeindeleiter zusammen mit Ulrich Nees. Bin in Aschaffenburg, seit ich nach Deutschland wieder zurückgekommen bin. Und aufgrund meines Alters habe ich halt diese Position erreicht. Ich bin einer von den wenigen Jugendlichen, die in der Gemeinde waren, die bis zum Ende durchgehalten haben. Deswegen, das ist nicht so ein großes Verdienst, sondern es ist einfach geschuldet dem, dass so wenig Leute da sind von Jugendlichen. Die Schweinfurter Gemeinde kenne ich seit 1995. Nicht, weil ich hier in die Gemeinde gegangen bin, sondern weil ich sie gesehen habe. Ich bin 1995 von meiner Oberbehörde eingesetzt worden nach Schweinfurt, um meinen Job zu machen, hatte ein Gemeinschaftsbüro mit einem Kollegen am Schelmsrasen. Den Namen werde ich nie vergessen, weil er so ungewöhnlich ist. Und hatte unter anderem einen Bezirk im Deutschhof. Bergel, Deutschhof, dann die Stadtmitte war so ein bisschen mein Bezirk. Und jedes Mal, wenn ich in Deutschhof gefahren bin, bin ich immer an die Gemeinde vorbeigefahren. Deswegen kenne ich die Gemeinde. Und in die Gemeinde bin ich erstmal gekommen, ich glaube 2003 oder 2004, auch schon wieder eine ganze Weile her. Da kenne ich einige von damals noch, die heute da sitzen und die inzwischen grau geworden sind. So wie ich auch. Ich möchte euch heute etwas fragen. Geht es uns wirklich um Gott? Ich bin in der Gemeinde durch meinen Job, durch mein Ehrenamt, das ich habe, bin ich auch in der Gemeindeleitung, im Gemeinderat. Und dann planst du was für die Gemeinde. Und wenn das dann stattfindet, dann teilst du das mit und fragst dann, ja, und da siehst du, in der Gemeinde ist kein Rauschen, dass die Leute sich begeistert melden, sondern vereinzelt kommen Stimmen. Und dann ist es eine Sache, wo man ein bisschen rausgehen muss und dann ist das Wetter nicht ganz so optimal, das heißt, die Sonne scheint nicht. Und weil die Sonne nicht scheint, dann beschließen einige, die sich gemeldet haben, nee, da gehe ich nicht mit. Da gibt es ein Konzert in der Gemeinde, da gibt es Menschen, die kommen von weit her, halten hier ein Konzert mit Instrumenten und kommen, tun vielleicht 15 von unseren 90 Geschwistern. 90 Geschwister ungefähr ist das, was im Bestand drin ist, aber wir wissen ja alle, das wird bei euch wahrscheinlich nicht anders sein. Eigentlich kommen nur so 50 bis 60. Und dann bist du Gemeindeleiter, dann bist du Gemeinderatsmitglied und dann sagst du, warum tue ich mir das an? Warum mache ich das? Warum kommen so wenig Leute? Wir wollen doch was für sie tun. Wir haben nur ein gemeinsames Ziel, wir sind nur eine Familie. So denken wir. Ich vermute mal, dass es bei euch nicht anders ist. Weil wir Gemeinden Menschen sind, in der Gemeinde sind Menschen und wir haben so gemeinsame Sachen. Also bei uns ist das zu spät kommen in die Gemeinde völlig normal. Das heißt, wenn um 9:30 die Gemeinde beginnt, dann sind relativ wenig da. Ich war vorletztes Mal hier gewesen, da war ich um 8:45 da und da waren genau 3 Geschwister da. Da habe ich gedacht, vielleicht sind so viele krank und dann wurde mir an der Tür gesagt, nee, also das ist doch ganz normal. Und da war ich beruhigt, dass das bei euch genauso ist wie bei mir, dass wir keine Ausreißer sind. Aber so sind wir auch unterschiedlich, auch gemeinschaftlich mit den Sachen, die wir planen. Wir wollen was tun, aber es finden keine Leute dabei. Ich weiß nicht warum. Vielleicht begann es fast unmerklich in dem biblischen Christentum. Als die Urgemeinde da war und wir lesen es in den Bibeln, dann trafen sie sich nicht einmal die Woche. Nicht für 2 Stunden am Sabbatvormittag, sondern sie trafen sich täglich. Und sie waren da. Wenn Paulus, Barnabas oder Titus oder Priscilla auferweckt werden würden und unsere heutigen Gemeinden sehen würden, würden sie vielleicht den Eindruck gewinnen, dass wir nicht demselben Herrn folgen. Dass wir uns derselben Aufgabe verschrieben haben und dass wir die gleichen Bürger sind des Königsreichs. Es scheint, als ob das Evangelium Christi immer mehr durch das Evangelium der Annehmlichkeit und Bequemlichkeit ersetzt wird. Dessen oberstes Ziel es ist, dass sich die Gemeinde wohlfühlt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also bei mir ist es so, ich suche Gott intensiv dann, wenn es mir schlecht geht. Ich suche Gott intensiv dann, wenn ich ein Problem habe, das ich allein nicht lösen kann. Manchen suchen den Gottesdienst und Gott nur, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken, damit sie ein wohlhabendes, problemloses Leben bekommen und nicht, um Christusähnlicher zu werden. Larry Crabb beschreibt die gegenwärtige Krise der Christenheit so. Wir Christen können nicht sagen, dass wir Gott lieben, bevor wir nicht unsere enorme Selbstsucht in den Griff bekommen haben. Wir können und werden niemand außer uns lieben, bevor wir Gott nicht in einer Weise begegnen, die uns so sehr verändert, dass wir sein Ziel, sein Angesicht zielstrebig suchen. Das ist das Problem in einer Gesellschaft, die so vollständig dem heutigen Leben ergeben ist. Und in Gemeinden, die ihre Glieder vorrangig lehren, wie sie selbst vorankommen und glücklicher leben können, können wir nur schwer die Vorliebe für uns etwas entwickeln, das nicht unserer sofortigen Befriedigung dient. Die ersten Christengemeinde war Botschafterin eines fremden Königreiches. Etwas ganz Neues. Und das oberste Volk des Volkes, oberste Ziel des Volkes Gottes bestand darin, Gott zu verherrlichen und sich auf ewig an ihn zu erfreuen. Ich glaube, dass in heutigen Gemeinden oft gelehrt wird, dass das Hauptziel Gottes darin besteht, dass wir als Menschen ein zufriedenes Leben führen. Aber das ist kein Problem, das neu ist. Also es ist kein Problem unserer Zeit als Laodicea, sondern das gab es doch schon früher. Das war schon zur Zeit Jesus so. Und wenn wir mal die Bibel aufschlagen und lesen Johannes 6, 13 bis 15 und in Vers 24, dann werdet ihr sehen, um was es geht. Ich sage es nochmal, Johannes 6, die Verse 13 bis 15 und 24. Ich habe den Vorteil, ich weiß, was für Texte ich nehmen kann, nehmen werde, deswegen habe ich schon mal vorgeschlagen und mir Zeichen reingelegt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die übrig geblieben, denen, die gespeist wurden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn greifen, damit sie ihn zum König machten, entwich er abermals auf den Berg, er selbst allein. Vers 24, da nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war, noch seine Jünger, traten sie auch in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Jesus kannte den wahren Grund, warum sie ihn suchten. Sie wollten noch mehr Wunder erleben. Sie wollten satt werden. Sie wollten einen Führer haben. Einen Führer, der ihre Nation wieder mächtig machen würde, der sie befreit von dieser Last der Sklaverei der Römer. Jesus sah ihre Herzen an und sagte, ich weiß, weshalb ihr zu mir gekommen seid. Und da steht in Vers 26, das lese ich jetzt nach Hoffnung für alle. Ich weiß, weshalb ihr zu mir gekommen seid, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Wir verlangen heute nicht nach Brot. Wir brauchen viel mehr. Wir wollen Befreiung von Problemen haben. Wir wollen unabhängig sein. Und wenn es um unsere Gemeinde geht, dann erwarten wir als Gemeinde eine lebendige Sabbatschule. Wir erwarten eine gute Musik, was immer wir auch unter guter Musik verstehen, eine gute Kinderarbeit, dass die Kinder während der Zeit, wenn wir als Eltern da sind, beschäftigt werden, dass wir uns ganz Gott hingeben können oder der Gemeinde. Wir brauchen einen großartigen Chor, der so oft wie möglich am Sabbat singt, um Gott zu lobpreisen. Zweifellos möchten wir auch einen Prediger haben, der sehr gute Predigten macht. Aber manchmal sind wir von dem ganzen Programm des Gottesdienstes oder der Verbesserung des Lobpreises derart abgelenkt, dass wir das Zentrum des Gottesdienstes der Anbetung vergessen. Jesus Christus selbst. Und da kann es eben passieren, dass eine Predigt länger dauert als eine halbe Stunde, dass sie vielleicht eine Dreiviertelstunde dauert. Und dann gibt es Unruhe, weil man sich dann nicht mehr wohlfühlt. Weil es reicht jetzt mit der Anbetung Christi. Also ich persönlich brauche auch keine Probleme, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Ich wünsche mir ein erfolgreiches, glückliches Leben. Ich wünsche mir keine Krankheit, ich wünsche mir finanzielle Unabhängigkeit. Ich wünsche mir, dass ich alt werde und nicht an Altersarmut leide. Das ist mein großes Problem. Doch wenn wir das alles ist, was wir wollen, wenn unser Streben nach Gott hauptsächlich das zum Ziel hat, dann hat Jesus das gute Recht, uns zu fragen, was er auch von Andreas und Johannes wissen wollte. In 1. Johannes 1, Vers 38, braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese euch vor, fragt er drei Worte. Was sucht ihr? Was suchen wir? Ist unsere Bestrebung nach Bildung oder einer Karriere, nach einem Ehepartner, gehorsamen Kindern oder ein eigenes Haus, nach Freizeiten einer frühen Pensionierung stärker als das Bestreben, Gott zu verherrlichen? Dienen wir Gott wirklich oder ist er eher wie ein Kellner, der auf unser Fingerschnippen in die himmlische Küche rennt, uns Tabletts voller Sachen zu bringen, aus der wir uns etwas raussuchen können? Warum bist du Adventist? Warum folgst du Jesus? Folgst du ihm wirklich nach? Oder gibt es da noch jemanden, der Gottes Namen anruft und ihn anpreist und ihn an Gottes Namen festhält? Diese Frage hat auch Elia gestellt. Eigentlich hat er behauptet, ich bin der Einzige. Und Gott hat ihm gesagt, nein, nein, da gibt es noch viele andere. Und so ist es bei dieser Frage auch. Ja, es gibt Christen, es gibt solche Christen. Gott hat doch immer ein Volk auf Erden. Ist es schwach? Ja. Ist es unzuverlässig? Ja. Auch egoistisch und eigensinnig? Leider ja. Aber es gehört dennoch zu ihm und wird nach seinem Namen genannt. Also es gibt Menschen, die Gott suchen. In der Zeitschrift Ministry berichtete James Zachary, damals beigeordneter Sekretär der Predigtamtsabteilung der Generalkonferenz, ein toller Titel, eine verblüffende Aussage eines Präsidenten der Südasien-Division. Der sagte, von allem, was die Gemeinde erreicht hat, hätte 95% ohne Heiligen Geist geschafft werden können. 95%. Kann das sein? Können große Institutionen erfolgreiche Evangelisationsprogramme und gewaltige Missionsstrategien auch ohne den Geist Gottes entwickelt werden? Ohne Gottes Angesicht zu suchen? André Murray wusste, dass dies sehr wohl möglich war und er schrieb, ich kann über Gott predigen und schreiben, nachdenken und meditieren und mich daran erfreuen, mit Dingen in Gottes Wort und seinem Bereich zu beschäftigen. Und dennoch kann das Wirken des Heiligen Geistes merklich fehlen. Ich befürchte, wenn man all die Predigten der Gemeinde Gottes betrachtet und fragt, warum so wenig bekehrende Kraft sie beinhaltet, warum trotz vieler Arbeit oft so wenige Ergebnisse für die Ewigkeit zu sehen sind und warum das gepredigte Wort so wenig Kraft hat, die Gläubigen zur Hingabe zu Gott, zur Heilung zu führen, dass die Antwort lautet, der Heilige Geist fehlt. Woran liegt es? Liegt es an dem, was wir heute Morgen auf einer Lektion hatten? Liegt es an dem, so wie ich mich fühle? Also Probleme löse ich, indem ich sie angehe. Ich löse keine Probleme und Aufgaben, indem ich bete. Ich gehe Probleme an. Brauche ich dann Gott? Nein. Brauche ich den Heiligen Geist? Nein, brauche ich nicht. Wann brauche ich Gott? Wir haben es am Anfang gesagt, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Probleme habe und sie eben nicht alleine lösen kann. Viele erkennen diese subtile Falle nicht. Wenn wir die Gaben in eigener Kraft benutzen, werden wir einen Erfolg haben, zweifellos. Und der Erfolg kann so trügerisch sein, dass ich sage, ich habe es geschafft. Darum sind vielleicht auch viele Menschen so beleidigt oder enttäuscht, wenn das nicht anerkannt wird, was sie tun, weil sie das eigener Kraft tun. Und anstatt uns mit einem Rinnsal zufrieden zu geben, hat Gott uns Ströme des Segens versprochen. Viele von euch haben ein Talent, bin ich felsenfest überzeugt. Die meisten, vielleicht sogar alle. Nicht jeder hat das Talent, das er sich gerne wünscht. Ich wünschte mir, ich könnte vorne stehen, könnte reden, könnte frei reden, könnte zündende Rede halten. So stark, dass die Geschwister nach dem Gottesdienst aufstehen und Standing Ovation machen. Solche Predigten gibt es. Ich kann das nicht. Aber ich habe die Gabe zu reden. Ich habe die Gabe, zu Menschen zu gehen und zu reden. Ein gewisses Talent dafür. Und ich habe die Gabe, auch Menschen zu führen. Nicht sehr toll, aber ich habe sie. Zumindest zum Teil. Mit Hilfe von Charakter und Talenten können wir etwas für Gott erreichen, aber nicht annähernd so viel, wie wir erreichen könnten, wenn wir Gottes Angesicht suchen würden. Das Problem ist, suchst du zuerst Gottes Angesicht, bevor Pläne gelegt und Strategien ausgearbeitet werden? Wenn wir nicht aufpassen, kann unser Glaube zu bloßen Formeln werden und das Gebet zur Absegnung unserer Vorschläge und Projekte missbraucht werden, die nicht von Gott stammen. Ich mache was und sage dann im Nachhinein, ja, Gott wird das schon machen. Das mache ich ja im Sinne Gottes. Ich mache es ja für Gott und Gott wird schon dazu stimmen. William Peel sagte mal, ich kann über das Gebet studieren und darüber reden, aber wirklich zu beten ist etwas anderes. Ich bin ein Mann der Tat. Für mich ist es normal, mich bis zum Hals in Arbeit zu stürzen. Ich neige dazu, erst Pläne zu schmieden und dann meine Strategien durch ein kurzes Gebet quasi zu taufen, um mein Gewissen zu beruhigen. Ich verbrauche oft erst meine eigene Kraft, bevor ich die geistlichen Ressourcen nutze, die mir als Kind Gottes zur Verfügung steht. Ich habe die Werkzeuge und benutze sie nicht. Manchmal frage ich mich, was geschehen wäre, wenn ich innegehalten hätte und die Dinge vorher mit Gott zu besprechen. Ich hatte die Predigt bekommen und habe auch dem Jack zugesagt, ich mache das, obwohl es sehr weit ist. Aber ich habe noch keinen Gedanken gemacht, was ich zu euch predigen werde. Ich habe die Woche ein Schreiben gekriegt, da stand dann drin, könntest du uns dein Thema sagen? Und in die Lieder, die du gesungen haben werden wolltest, hatte ich schon Stress. Am Dienstag so. Ich bin ein Mensch, der macht tatsächlich die Sachen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also am Donnerstag. Und dann habe ich mich Donnerstag hingesetzt, weil ich das der Schwestern versprochen habe, dass ich das machen werde. Und habe dann gesucht. Und habe Gott vorher gebeten. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe keine Ahnung, was ich beten soll. Ich habe so viele Sachen. Ich weiß nicht, was die Gemeinde braucht. Du weißt es. Ja, und dann habe ich einfach durchgeblättert. Und das geguckt und das geguckt. Da hatte ich was im Blick, fand ich toll. Und dann hat es mich wie ein Schlag getroffen. Diese Predigt. War ich froh. War froh, dass ich dieses Gefühl hatte, dass Gott möchte, dass ich das zu euch predige. Das Problem, was ich habe, Gott hat mein Gebet erhört. Weil plötzlich habe ich gemerkt, dass es ja mich betrifft. Ich bin ja nicht außen vor, ich bin mittendrin. Ich bin genauso einer, wie der William Peel gesagt hat. Ich arbeite erst und handle erst und Gott soll dann seinen Haken drunter setzen. Wie also suchen wir Gott? Das ist auch mein Problem. Indem wir anfangen, Gott um ein Herz zu bitten, das nach ihm Verlangen hat. Bitte Gott um eine neue Liebe zu Jesus Christus, auch wenn du schon 40 Jahre Gemeindeglied bist und getauft bist. Ich kann nicht mein Herz sehen und du nicht meins. Ich kann keinem dein Herz hineinschauen. Aber es ist möglich, Jesus aus Pflichtbewusstsein zu folgen, ohne ihn wirklich zu lieben. Wenn die Begeisterung in deiner Beziehung zu Christus fehlt, dann bitte ihn, sie wieder aufleben zu lassen. Das ist das Schöne daran. Wir müssen uns nicht selber abstrampeln. Wir müssen bereit sein. Und wir müssen das, was wir bitten, auch tun. Bitte ihn um das Verlangen, ihn über alles zu lieben. Geht das? Machst du das? Wie verbringst du die Zeit mit Jesus? Ist er für dich das Leben, das er bedeutet? Ist er das Leben, das er gesagt hat? Zeit allein mit Jesus zu verbringen, ist für einen Christen, der Gottes Angesicht sucht, nicht wählbar. Diese Zeit der innigen Gemeinschaft und des Meditierens über sein Wort muss für uns wichtiger werden als unser tägliches Brot. Ich fasse mich an meine eigene Nase. Vielleicht ist es im Moment bei dir noch nicht der Fall. Vielleicht bist du noch nicht so weit. Vielleicht hast du diese Beziehung zu Gott, aber sie wird vielleicht kommen. Und dann wirst du dich vielleicht daran erinnern, was Gott gesagt hat. Ich bin das Leben. Bitte Gott, dass er dein Gebet erhört, dass dir ein tiefes Verlangen nach seiner Weisheit geschenkt. Der Prediger Alden Tozer sagt einmal, das Geheimnis erfolgreicher Christen ist, dass sie gewissermaßen verrückt nach Jesus sind. Die in Gottes Angesicht suchen, werden verrückt nach ihrem Herrn sein. Seine Liebe, seine Herrlichkeit, sein Wille, sein Reich und er selbst werden Herzensverlangen werden. Und wenn das geschieht, ist eins sicher. Der Heilige Geist wird wieder seinen rechtmäßigen Ehrenplatz in deinem Herzen haben, in unseren Gemeinden und in meinem Leben. Ich werde zum Schluss kommen. Es gibt ein gesungenes Gebet. Habe ich früher auch nicht gewusst, dass Lieder praktisch gesungene Gebete sind. Aber es gibt ein gesungenes Gebet und das würde ich mit euch gerne singen zum Abschluss dieser Predigt. Wir warten, wenn es soweit ist. Es ist das Lied Nummer 66. Amen.